SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Kanadierin Anne Carson ist eine der wichtigsten lyrischen Stimmen unserer Zeit und wird immer wieder als ernsthafte Kandidatin für den Literaturnobelpreis genannt. Anne Carson ist Altphilologin, Spezialistin für Homer und Sappho, und sie spielt in ihren Texten mit den Dichtungen der Antike, mit Kulturgeschichte überhaupt und verschränkt sie mit unserer Gegenwart auf hohem Niveau und oft mit Witz. Gerade ist ihr Band Irdischer Durst auf Deutsch erschienen. Im Studio ist Frank Hertweg, Leiter der SWR Literaturredaktion. Er hat sich den Band angesehen. Frank, darin gibt's ein schönes Langgedicht über den Renaissance-Künstler Perugino. Was für eine Geschichte erzählt uns Anne Carson da?
Also die Geschichte heißt Canicula di Anna, und Canicula heißt das Hühnchen auf der einen Seite und es heißt Hitze. Und ich glaube, mit den zwei Elementen ist man schon sehr klar in einer Liebesgeschichte. Also das Hühnchen von Anna könnte sozusagen der Liebhaber sein und der Mensch, der hinter Anna her ist, könnte sozusagen eine wichtige Rolle im Gedicht spielen. Das Ganze spielt in Perugia. Es gibt einen Maler, Perugino, also nach Perugia benannt, der spielt auch eine Rolle im Gedicht. Aber der eigentliche Ausgangspunkt ist eine Konferenz von Philosophen, genauer gesagt Phänomenologen. Und die denken sich jetzt aus, dass es zu PR-Zwecken, wie sie schreibt, ein Bild von ihnen geben soll. Aber dieses Bild soll nicht im neuen Stil gemalt werden, sondern mit den Pigmentfarben des 15. Jahrhunderts und des 16. Jahrhunderts. Und das ist diese besondere Aufgabe. Und der Maler, der ist ein bisschen schlecht gelaunt, weil er ist verliebt. Und in wen ist er verliebt? Wahrscheinlich in Anna. Und so hebt dieses Gedicht an und versucht, diese ganzen Elemente miteinander zu verbinden. Wir lernen was über Farbe, wir lernen was über Phänomenologie und wir lernen natürlich was über die Liebe.
Und wie pflicht sie jetzt in diesem Fall den Gegenwartsbezug ein?
Ich würde gerade umgekehrt sagen, es beginnt mit der Gegenwart. Dieser Phänomenologenkongress ist das Zentrum und von dort geht dieser Maler eben immer in die Geschichte, weil er natürlich sich über Pigmente informieren muss, und zu Perugino. Und Perugino, muss man wissen, war eigentlich damals ein sehr berühmter Maler. Er hat sogar die Sixtinischen Kapellen mit ausgemalt. Aber es gab natürlich diesen noch größeren, nämlich Michelangelo. Und so wurden einige seiner Bilder fieserweise für das jüngste Gericht von Michelangelo geopfert.
Man kann an diesem Gedicht, finde ich, ganz gut sehen, wie Anne Carson arbeitet und was für witzige Einfälle sie auch hat. Etwas schwieriger als dieses Langgedicht fand ich den ersten Teil des Bandes. Da geht es um Fragmente des griechischen Dichters Mimnermos von Kolophon. Den kennt vermutlich nicht jeder.
Nee, den kennt nicht jeder. In ihrem berühmten Buch Red, das Anne Carson eigentlich noch bekannter gemacht hat, da geht es ums Desicheros, also auch eher ein Unbekannter. Mimnermos ist ein griechischer Lyriker, hat um 600 gelebt, und zwar in Kleinasien, in Kolophon, das ist die heutige Türkei. Es sind auf uns, glaube ich, so circa 20 Fragmente gekommen, und Anne Carson übersetzt ungefähr 15 oder 16. Und das Interessante ist, sie übersetzt eigentlich nie wirklich und sie dichtet eigentlich auch nicht nach. Das ist das Besondere an ihr. Sondern, wir hatten es gerade, sie verschraubt das Ganze auch wieder mit der Gegenwart. Also es gibt eine Szene in diesen Übersetzungen, die spielen dann im heutigen Chicago. Und es taucht ein Wort auf, ein sehr modernes Wort, das sind Hirnsexbilder. Das ist sehr interessant. Es geht nämlich um einen alternden Hedonisten. Das ist eigentlich das große Thema von Mimnermos, nämlich das Alter. Das heißt, er hat geliebt, er hat begehrt, und plötzlich kommt er ins Alter und merkt, das Ganze findet es nur noch mit dem Kopf statt. Er ist alt geworden, er ist hässlich geworden, niemand liebt ihn mehr. Das heißt, das Hirnsex ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, und die ganzen Fragmente hintereinander gelesen sind, finde ich, schon sehr bedrückend, weil du sagtest, man kommt nicht richtig rein. Ich finde, wenn man mal dieses ganz Altgriechische weglässt, kommt man eigentlich sehr gut über das Thema Alter eigentlich in die Gedichte. Und dann gibt es auch netterweise gleich ein kluges Nachwort von ihr, dass das Ganze sowieso ein Stückchen aufhängt.
Es gibt aber auch noch Interviews mit Mimnermos, die ich ehrlich gesagt ein bisschen kryptisch fand. Da setzt sie schon einiges an Wissen voraus, oder?
Ja, das ist schon ein Problem. Ich habe es dann nachgeschlagen, gebe ich zu, in irgendwelchen Handbüchern. Man hat heutzutage ja die tolle Möglichkeit, im Internet alles zu recherchieren, was man beim Erscheinen des Buches noch gar nicht konnte. Also da googelt man schnell mal
was. Das ist schon älter, ne? Das müssen wir noch vielleicht dazu sagen.
Ja, die sind aus den, manche Texte sind sogar aus den 80er Jahren und die meisten sind aus den 90ern. Da sind die Originale zum ersten Mal veröffentlicht worden. Also heute kann man leichter mal nachrecherchieren. Und diese Interviewform, das ist bei ihr auch wieder ein Versuch, Aktualität, Gegenwart und Vergangenheit zusammenzubringen. Aber das Interessante ist, sie bringt einem das dadurch nicht näher, sondern fast hat man manchmal das Gefühl, durch die Interviewform rückt es fast noch weiter weg und wird noch fremder.
Noch ein kurzer Blick auf den Titel Irdischer Durst. Der taucht in einem interessanten Text über Mona Lisa auf. Was verknüpft sie da?
Sie nennen die Texte Faszikel, sind Short Talks, nennen sie das auch. Also das sind kurze Vorträge, kurze Reden, eigentlich ganz knappe Stücke. Und bei Mona Lisa geht es im Prinzip um den Schöpfungsprozess. Wie kann man eine Mona Lisa malen? Und sie beschreibt es wie ein Begehren dieses Bildes, das Bild, das wieder zurückspricht. Und das Besondere und die Qualität, die dann entsteht, ist, dass dieses Bild eine eigene Mächtigkeit bekommt und den irdischen Durst, so nennen sie das, das Begehren des Malers versteht und so eine Balance entsteht zwischen dem Maler und dem Objekt und man muss dann sagen, die Qualität besteht genau darin, diese Balance zu halten. Ich glaube, das ist so eine kleine poetologische Überlegung, die Anne Carson in diesen kurzen Texten anstellt.
Was macht Anne Carson sprachlich so besonders, so herausragend?
Das Besondere bei ihr ist die Verwandlungsfähigkeit. Das ist, glaube ich, auch die Grundidee ihres poetischen Schaffens. Sie kommt aus der Wissenschaft, also Wissenschaft ist ja genau das Gegenteil, und hat dann gemerkt, dass sie über die Objekte, über die sie spricht, anders sprechen kann, wenn es sie in Poesie verwandelt. Ins Poesie verwandeln heißt, was wir schon angesprochen haben, das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzulösen und eine unglaublich große Durchlässigkeit zu schaffen. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, die Verknappung, die sie damit erreichen kann. Also wir bekommen ja eigentlich immer nur Partikel und einzelne Punkte, die wir dann assoziativ selber weiterentwickeln müssen. Und das ist das, was Anne Carson uns anbietet. Und so denken wir dann anders nach über diese Objekte, als die Wissenschaftler das getan haben und vielleicht freier und dadurch uns näher kommend.
Was würdest du sagen, ist das eine sehr eigene, anspruchsvolle Lyrik für Menschen mit einem tiefen kulturgeschichtlichen Wissen oder für Menschen, die sich anregen lassen wollen, tiefer zu graben? Es gibt ja auch lauter so kurze Verweise in die Geistesgeschichte auch.
Es ist sehr schwierig, sich den Leser von Anne Carson vorzustellen, gebe ich zu. Ich muss sagen, heute scheinen mir die Bedingungen fast leichter zu sein. Man hat andere Zugangsmöglichkeiten. Früher hätte man vielleicht gesagt, wer ist Mimnamos? Keine Ahnung, ist es eine Erfindung von Anne Carson? Und heute googelt man kurz und da sieht, aha, den Lyriker gibt es. Also heute haben wir fast mehr Chancen, Anne Carson zu lesen. Aber es ist schon etwas anspruchsvollere Kost, muss man zugeben.
Vielen Dank, Frank Hertweg. Den Band Irdischer Durst von Anne Carson hat Marie-Louise Knott übersetzt, gerade bei Mattes und Seitz erschienen.